Gegen Ende der Predigt werdet ihr merken, wie sehr das mit der Predigt vom letzten Sonntag zusammenhängt. Aber das Thema ist zunächst mal was ganz anderes. Ich habe es mal überschrieben mit, was ist heute noch wahr? Wir haben eine verrückte Zeit hinter uns und ich glaube, wir sind noch nicht am Ende. Verrückt wurde sie ganz besonders in der Zeit eines Präsidenten, für den die Wahrheit genau das Gegenteil war von dem, was eigentlich Wirklichkeit ist. Und ich habe mir gedacht, ist da noch eine Spur von Wertschätzung für Wahrheit und Wahres überhaupt noch in der Gesellschaft vorhanden? Und dann kam jetzt vor ein paar Tagen doch eine berührende Antwort dazu, nämlich der Rechtsanwalt von diesem Präsidenten, ich bin jetzt ganz vorsichtig, der auch mal Bürgermeister war in einer großen Stadt, der Rechtsanwalt, dem wurde die Amtsausübung nicht mehr erlaubt. Er darf nicht mehr Rechtsanwalt sein, aufgrund der Fülle seiner Lügen. Habe ich gedacht, oh, ist das noch ein Grund, über den man nachdenkt? Großartig. Also es gibt auch noch positive Anzeichen, aber ansonsten ist die Verunsicherung, die wir alle spüren, ist damit gegeben, dass über Internet und über unterschiedliche Medien alles Mögliche daherkommt und wir gar nicht mehr genau wissen, ja, was stimmt jetzt noch? Wie soll ich mich verhalten? Wie soll ich darüber denken? Da gibt es tatsächlich ernsthafte Leute, die Sachen von sich geben, wo man sagt, ein Moment mal, hast du vielleicht mal darüber nachgedacht oder so? Oder kannst du es in irgendeiner Weise beweisen? Irgendwie was? Wir haben ein großes Problem. Die Verunsicherung sitzt tief in uns drin. Und die Ära dieses Präsidenten ist noch nicht vorbei. In allen totalitären Systemen wird die Bevölkerung belogen nach Strich und Faden. Musterbeispiel könnte man sagen, war auch das Dritte Reich. Die Deutschen wurden nie wirklich informiert, was los ist. Das weiß ich also von meiner Mutter sehr genau. Die hat mir das erzählt. Wir haben immer bis zum Schluss geglaubt, jetzt kommt die große berühmte Waffe und dann sind wir am Ziel angekommen, am Endziel. Ein Großteil der Bevölkerung hat immer noch damit gerechnet. Die haben alles in Schutt und Asche fliegen sehen und trotzdem immer noch daran geglaubt, ja, es kommt ja schon noch. Sie haben geglaubt. Wahrheit war in keiner der Nachrichten mehr drin. Und das ist etwas, wo wir denken, es wäre schön, wenn das vorbei wäre. Aber es ist nicht vorbei. Ich habe ein uraltes Beispiel wieder herausgezogen, weil mir das damals so in die Knochen gefahren ist. Ich war damals Grenzgänger, wir wohnten in Garmisch und in Innsbruck habe ich studiert und manchmal bin ich nach Hause gefahren für ein paar Stunden, Mama besuchen und Schwiegerpapa, nein, nicht Schwieger, Stiefvater. Und dann wieder runter ins Studium und dann habe ich per Zufall mal zwei Ausgaben vom selben Tag einer gleichen Zeitung in die Finger bekommen und lese den einen Artikel und lese den anderen Artikel. Und vielleicht kann sich einer oder andere noch unter uns erinnern daran, dass es mal eine Riesenkatastrophe gab in Gerloss, das ist also da im Süden von Salzburg. Da sind 10 Aiblinger Bergsteiger ums Leben gekommen, in einer Lawine. Und das ist die Auflage mit 2 Sternchen und das ist die Auflage für Österreich. Eine für Österreich, eine für die Deutschen, 2 komplett verschiedene Geschichten. Komplett verschieden. Ich habe das immer mal benutzt und habe mir deswegen auch noch aufgehoben, weil manche sind sehr, sehr gläubig. Das steht ja nun wirklich in der Zeitung oder das oder jenes. Da muss man sagen, wir leben in einer Zeit, in der wir sogar immer weniger wissen, was noch echt ist. Immer weniger. Fotos können manipuliert sein bis zum geht nicht mehr. Und wir denken, das, ich sehe es doch. Und ich sehe es nicht. Ich sehe nicht die Wirklichkeit. Mir ist es selbst als Lektor mal so gegangen, da hatte ich ein Bild von Walter Heidenreich, der in Lüdenscheid also so eine Arbeit aufgebaut hat. Und der wurde besucht von dem Arthur Blessed. Der ist um die ganze Welt gereist mit einem Kreuz. Der hat ein Riesenkreuz mit sich mitgeschleppt. Und der kam zum, die haben sich getroffen und das war ein wunderbarer Glaubensfest, alles das. Und das einzige Foto, was ich davon hatte für mein kleines Büchlein, war, wie Heidenreich das Kreuz mal auf sich genommen hat. Und jetzt kommt das Dumme. Und er hat dabei gelacht. All what right is, das geht nicht. Man kann nicht unterm Kreuz laufen und dann nur noch strahlend lachen. Dann habe ich mich halt hingesetzt und habe das Gesicht in ein ernstes Gesicht verwandelt. Da habe ich gemerkt, es ist nicht so, wie man denkt, dass es ist. Er war da, und dann ist es über die Tat losgegangen. Ich will damit nur sagen, wir sind nicht frei von einer Gesellschaft und einer Umgebung, von allen Dingen der Medien, die uns permanent etwas Sicheres vorgaukeln, aber wir in Wirklichkeit relativ verunsichert sind. Ich habe mir gestern noch gedacht, in zwei Nachrichtensendern auf dem Fernsehen kommt unten so der laufende Nachricht über die Angehörigen von dem Amerikaner Floyd. Die eine Nachricht sagte, die Angestellten, die Anverwandten sind zufrieden mit dem Urteil. Und die andere sagt, sie sind auf keinen Fall zufrieden. Denken wir, einen Moment jetzt. Je nachdem, was ich einschalte, mache ich mir meine eigenen Gedanken und dabei ist es so oder ist es so. Das sind Dinge, die uns passieren und zwar dauernd passieren. Wir merken immer wieder, lebe ich noch eigentlich nach dem, was ich als richtig erkannt habe oder lebe ich nach dem, was andere für mich als richtig sagen, dass ich leben soll, dass ich denken soll, dass wir manipuliert sind. Ich hoffe, alle spüren das noch irgendwie, dass da so ein Widerstand in uns drin ist. Ich weiß nicht mehr, auf was ich mich eigentlich verlassen kann. Das ist ganz spezifisch für diese jetzt lebende Generation. Ganz zu schweigen vom Internet, was bei uns einfällt und manchmal wird unter den Christen dann Predigten von seriösen Pastoren. Mich haut vom Sockel, die dann Dinge von sich geben, dass einem die Luft wegbleibt, wo man sagt, ein Moment mal, bist du dir bewusst, dass das vielleicht Tausende von Leuten lesen oder hören von dir? Und sich dann fürchterliche Gedanken machen. Also ein Pastor hat zum Beispiel gesagt, die ganze Pandemie-Geschichte, wir sind mitten im dritten Weltkrieg. Das wurde alles ausgelöst, um die reichen Länder kaputt zu machen. Bis auf wenige, die dann den Profit davon haben. Dritter Weltkrieg. Dann, minutiös, hat sogar Schriftstellen dafür gebracht. Wir sind am Ende. Macht euch bereit, der Herr kommt bald. Er dachte, hatte damals schon gewusst, dass es wahrscheinlich November ist. Und Jesus selber hat gesagt, einen Moment mal, liebe Leute, wenn ihr wissen wollt, wann ich wiederkomme, von mir erfahrt ihr das nicht. Und wenn, dann sagt es euch mein Vater, wenn überhaupt. Also, das sind so Dinge, wo wir leben mittendrin. Und gerade auch unter uns Christen ist es oft so, dass dann so, man klammert sich an bestimmte Dinge. Wie soll ich denn das alles einordnen? Diese ganz vielen Todesfälle, das Schreckliche, was da in der Welt jetzt vorgegangen ist und immer noch nicht zu Ende ist. Wie soll ich damit umgehen? Wir suchen nach Halt, nach Sicherheit. Ja, dann müssen wir mal gucken, was das mit uns macht. Ein bisschen aus der Nähe betrachtet. Wenn wir mit einem Menschen zu tun haben, von dem wir merken, dass er öfters und gerne, ohne großes Zögern, nicht die Wahrheit sagt, dann macht das was in unserer Beziehung zu diesem Menschen. Wann sagt er jetzt wirklich die Wahrheit? Oder ist das auch wieder so? Das macht auch was mit der Beziehung, die wir haben. Wir können nicht mehr ganz so offen sein und so frei uns einem Menschen gegenüber zeigen und begegnen, wenn wir das Gefühl haben, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Manche machen sich darüber keine Gedanken, was zum Beispiel ihre Kinder mitbekommen, wenn sie ständig, also immer wieder mal am Telefon lügen. Die Kinder kriegen das mit. Die wissen genau, was los ist. Und sie kriegen mit, dass die Mami oder der Papi gerade wieder gelogen haben. Was macht das denn mit den Herzen dieser jungen Menschen? Wie gucken die auf ihre Eltern im Laufe des Erwachsenwerdens, wenn sie in die Pubertät kommen? Da ist ein Großteil des Grundvertrauens, des Urvertrauens, das normalerweise Kinder zu ihren Eltern gegenüber entwickeln können, ist kaputt. Und die Eltern von sich, mein Sohn traut mir überhaupt nichts mehr zu und er nimmt mir überhaupt nichts mehr ab und so. Ja, frag dich mal, warum das so ist. Du denkst, alles, was du am Telefon gesagt hast, bleibt ja in der Familie. Es bleibt in der Familie, ja genau. Aber es bleibt auch in den Herzen der Kinder, die dich hören. Und da sind manche so naiv, dass sie wirklich diese Gefährdung der eigenen Nachkommenschaft nicht erkennen, merken es nicht. Ja, wenn man merkt, wie das Misstrauen Beziehungen zerstört, dann weiß man auch, wer da der Ursprung ist. Wo Misstrauen entsteht, ist immer Lüge im Spiel gewesen. Und die Bibel spricht nicht umsonst vom Vater der Lüge. Das ist eigentlich etwas, wenn man es mal genau betrachtet, das ist etwas, was Beziehungen zwischen Menschen zerstört. Zumindest stört. Blockiert. Der Vater der Lüge. Eine Harmlosigkeit. Immer wieder mal eine Harmlosigkeit. Manchmal sind ja schon Leute, die immer ein klein bisschen und gerne übertreiben. Das ist nicht okay. Sag's doch, wie es wirklich war. Es war gar nicht so sonderlich großartig. Das oder jenes. Sag's doch, wie es war. Gib doch mal zu, dass du eigentlich eine Bauchlandung hingelegt hast. Und dass es gar nicht so richtig gut war. Aber dieses Übertreiben und Darstellen und dann eventuell noch einen guten Scheinwerfer auf sich selber richten, es zerstört Beziehungen. Der Vater der Lüge, deswegen heißt er so. Und das reicht auch schon. Denn durch Lüge werden Beziehungen im innersten Kern zerstört. Das Einzige, was wir sagen könnten, ist, wenn schon das passiert ist und so, dass man wirklich dann ehrlich ist und sagt, hör mal, das war nicht ganz gestimmt, was ich da gesagt habe. Man kann es ja vor sich sagen. Aber man sollte drüber reden, damit wieder Vertrauen entsteht. So, das ist jetzt so mehr die Außengeschichte. Wir müssen uns jetzt ein bisschen auf die Bibel konzentrieren, weil die hat auch einiges dazu zu sagen. Was ist heute noch wahr? Jetzt gucken wir uns mal ein paar Stellen in der Heiligen Schrift an. Zunächst einmal, das Neue Testament wurde auf dem Hintergrund, ich muss sagen, extra sagen, auf dem Hintergrund auch des griechischen Denkens, nicht nur des alttestamentlich-jüdischen Denkens, sondern auch des griechischen Denkens geschrieben. Im griechischen Denken war durch die ganze Philosophie, 500 Jahre vor Jesus, waren ja hochintelligente Menschen daran, die Welt zu denken. Und da war eines klar, für sie ist Wahrheit die Übereinstimmung zwischen dem, was ich erkannt habe, und der Wirklichkeit. Etwas, was man nachprüfen kann. Das hat sich durchgehalten bis in unsere modernste Zeit. Eine Theorie gilt erst dann als bestätigt, wenn andere Wissenschaftler die Theorie durch eigene Versuche bewiesen hat, dass es stimmt. Das ist in unserem Denken ganz tief verankert. So haben wir in unserer Schule alles gelernt. Es gibt Fakten und die Fakten musst du wissen. Und wenn du sie weißt, dann weißt du auch, was die Wahrheit ist. Und man schaue sich alte Schulbücher an, von wegen Wahrheit. Wie da Geschichte geklittert wurde, wie da alles gemanschelt wurde, damit es nur ja in die jeweilige Linie der jeweiligen Regierungen passt. Bis in die heutige Zeit. Also dieses griechische Denken ist ein Teil. Da ist Wahrheit das, was nachprüfbar jeder erkennen kann. Wenn man jetzt den christlichen Glauben nimmt und ihn damit zusammensetzt, dann haben wir das, was wir in den Dogmen haben. Du sagst, du glaubst, dann sag mal, was du glaubst. Und was du glaubst, das müssen Dogmen sein, die stimmen. Dass du etwas anderes glaubst, dann bist du schon nicht mehr einer von uns. Raus. Die Geschichte des Christentums ist voll davon. Dabei kann es möglich sein, dass jemand einen ganz einfachen kindlichen Zugang zu Gott hat, und wo manches vielleicht nicht dogmatisch so richtig stimmt, aber Gott liebt diesen Menschen. Er liebt ihn. Er sagt so, hey, die Sachen, die klären wir später, die du ein bisschen falsch gesehen hast, ist doch nicht das Entscheidende. Da funkt aber unser modernes Denken rein. Und das über jetzt wirklich diese 2000 Jahre Kirchengeschichte, und es hat schreckliche Folgen hinterlassen. Über die Liebe, jetzt muss ich da noch eine kleine Geschichte vorausschicken, mit einer Gemeinde, in der ich viele Jahre verbandelt war hier in der Gegend, hatten wir eine Einkehrtage, und da war der Christoph Hesselbart da und seine Frau, beide ein wunderbares Ehepaar, die sehr viel uns auch geholfen haben innerhalb der Gemeinde. Und es gab eine Diskussion über Wahrheit in der Gemeinde. Ist das wahr? Ist das nicht wahr? Manche haben gesagt, so das geht gar nicht. Und andere sagen, doch, es könnte gehen. Warum denn nicht? Und diese Diskussion gipfelte darin, dass einer aufstand und sagte, Christoph Hesselbart, Christoph, jetzt mal eine Frage. Wenn es zu einem Konflikt kommt zwischen Wahrheit und Liebe, wem würdest du den Vorzug geben? Christoph hat keine Minute gewartet, keine Sekunde. Er hat sofort geantwortet, der Liebe. Denn wegen der Wahrheit haben sich im Christentum die einzelnen Christen buchstäblich den Schädel eingeschlagen. Wegen der Liebe ist mir kein einziger Fall bekannt. Das heißt, wenn dieses rein sachliche Denken in unseren Glauben Einzug hält, dann haben wir ein Riesenproblem. Wir sind ständig da drauf und dran, Leute auszusortieren. Der glaubt richtig, der glaubt nicht richtig. Wer sind wir eigentlich, dass wir uns das anmaßen? Ja, also das ist eine Geschichte, die mit dem griechischen Glauben zusammenhängt. Der griechische Glauben ist also das, was bis heute noch zählt. Und wo wird versucht, die Kirche immer wieder Anschluss dran zu gewinnen. Und das funktioniert nicht. Weil der biblische Glauben ein anderer Glaube ist und eine andere Wahrheit. Eine andere Wahrheit. Gehen wir mal ins Alte Testament. Das Wort Wahrheit gibt es da fast nicht, aber jetzt wird es ganz trocken, aber ich kann nicht dafür, wir müssen noch mal ein bisschen an die Wurzeln ran. Im Hebräischen heißt es Emet. Das ist auch so etwas wie Wahrheit, aber nicht ganz. Darin steckt zwei Konsonanten, M und N. Und die kennen wir extrem gut. Diese beiden Konsonanten nebeneinander bedeuten fest, zuverlässig, treu. Alles, was mein Leben stabil macht. Ich kann vom Glauben wissen, so viel wie ich will. Es macht mein Leben nicht stabil. Aber das da, etwas zu haben, was fest, was zuverlässig ist, das ist lebensverändernd. Ein Glauben, der bis in alle Zukunft tragfähig bleibt. Emet. Bis in alle Zukunft tragfähig. Egal was kommt, darauf kann ich mich verlassen. Es gibt einen wunderbaren Satz, den lese ich mal gleich vor. Zunächst einmal, wenn Jahwe Recht spricht, sollen die Völker sagen, es gilt. Was für ein Wort verwenden die da? Hebräer, bitte. Ein Wort mit M und mit N. Amen. Amen. Da sollen die Völker sagen, Amen. Das hat Gott gesagt. Amen. Und das ist die Gerechtigkeit, die er will. Ich lese das mal in die Stelle schnell vor. Jesaja sagt, warum es ihnen so schlecht geht. Und also im dritten Jesaja, warum alles wieder so den Bach hinuntergeht innerhalb des Volkes. Und dann führt er eine ganze Reihe von Dingen auf, die nicht passen. Und dann geht es hier weiter. Wir haben Lügen im Herzen und sprechen sie aus. Das ist im jüdischen Zusammenhang nicht irgendwie so Lügen über ein bestimmtes Gebiet, sondern das sind Lügen, die einem anderen Menschen schaden. Und das ist in erster Linie durch Zeugenaussagen, durch Gerichtsurteile. Die Gerechtigkeit bleibt auf der Strecke. Das ist es, was Gott anprangert, immer wieder. Da ist das Volk Israel in erster Linie schuldig geworden. Dass es das Recht gebeugt hat, dass es keine Gerechtigkeit gibt im Volk, das dem Volk das Leben miteinander ermöglicht. Ein Armer war in Wirklichkeit ein armer Hund. Der hatte keine Rechte, weil der konnte von jedem Richter oder sonst wie, der bezahlt wird, als schuldig erkannt werden. Also der Satz hier, wir haben Lügen im Herzen und sprechen sie aus. Also wir haben diese Anlage schon, dass wir nicht an der Wahrheit bleiben. So weicht das Recht zurück. Die Gerechtigkeit bleibt in der Ferne. Die Redlichkeit kommt auf dem Marktplatz zu Fall. Am Marktplatz und am Tor saßen die Leute, die das Recht gesprochen haben. Die Rechtschaffenheit findet nirgendwo Einlass. Das ist etwas, was was Gott, glaube ich, wirklich ärgert, wenn auch noch die Lüge dazu verwendet wird, anderen Menschen zu schaden und ihnen das Recht zu nehmen, das sie haben. Jetzt wird es verständlicher, ne? Wenn gesagt wird, wenn Jahwe Recht spricht, sollen die Völker sagen, das gilt. Amen. Da hat er Recht und wir wollen uns daran halten. Im Griechischen, und jetzt nähern wir uns dem Neuen Testament, ist es interessant zu sehen, dass über einen Großteil der Evangelien, der drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, dass über die drei Evangelien sehr wenig von Aletheia, der Wahrheit, die Rede ist. Sehr wenig im Verhältnis zu allen anderen Schriften des Neuen Testamentes. Dafür haben sie etwas ganz Eigenes. Und das allein führt uns immer näher jetzt an den Kern der Sache. Sie haben viele Zitate von Jesus, die begannen: Amen, Amen, ich sage euch. Das gab es zur Zeit Jesu nicht. Amen, Amen, ich sage euch, das kennen wir alle, das ist ganz absolut ungewöhnlich, so hat kein Rabbiner damals gesprochen. Das ist eine Eigenheit Jesu, der sagt, es ist so, ich sage es euch. Das heißt, mit einer höchsten Autorität sagt er etwas, was tragfähig ist für unser ganzes Leben. Das ist zwar alttestamentlich, aber es kommt im Neuen Testament so klar zum Vorschein, dass die Wahrheit, mit der wir es im Neuen Testament zu tun haben, eine alttestamentliche Grundeinstellung verlangt. Die Grundeinstellung, dass Wahrheit als Übereinstimmung von Wirklichkeit und Theorie nicht unsere Wahrheit ist, mit der wir leben können, sondern die Wahrheit, die Gott uns gibt, hat was mit unserem Leben zu tun. Interessant ist, wenn man Paulus guckt, der hat so zwei, drei, so, wie soll man das so sagen, ich hätte bald gesagt, Litaneien, über all das, was er so durchmacht. Er kann ihm geradezu leid tun. Er hat furchte viele Sachen durchgemacht und gelitten und immer dem Tode nahe und was denn noch alles. Und das kommt aber immer im Zusammenhang mit der Wahrheit seiner Botschaft. Und da merken wir, was er damit sagen will. Ich habe durch mein Leben bewiesen, dass das wahr ist, was ich euch sage. Das ist alttestamentlich. Gleichzeitig benutzt er neutestamentliche Formulierungen. Eins davon ist zum Beispiel die Wahrheit in Jesus. Da muss ich das mal gerade vorlesen aus dem Epheserbrief. Im Epheserbrief heißt es, ihr habt doch von ihm gehört und seid unterrichtet worden in der Wahrheit, die Jesus ist. So, das andere ist eine Stelle, die noch deutlicher ist. Durch das Wort der Wahrheit in der Kraft Gottes. Durch das Wort der Wahrheit. Man könnte meinen, das könnte griechisch sein, aber es ist nicht griechisch. Also griechisches Denken. Ja. Es ist tatsächlich aus der jüdischen Tradition eine Wahrheit, die das Leben eines Menschen verändert. Das ist von einem Dogma nicht der Fall. Ich kann sämtliche Dogmen über den Glauben im Kopf haben und mein Leben ändert sich einen feuchten Kehricht. Das tut's nicht. Was? Ob Jungfrauengeburt? Ja. Manche ist das ganz wichtig, dass man die glaubt und wehe, wenn man sie nicht glaubt. Sag ich langsam, was ist denn daran lebensverändernd wichtig? Was kann helfen? Aber es ist nicht wichtig. Und deswegen ist das, wenn auch Paulus sagt, das ist das Wort der Wahrheit, dann meint er etwas ganz, ganz Herrliches und Tiefes. Denn im Johannesevangelium, und jetzt sind wir da, wo wir hingehören, im Johannesevangelium, manche unter Ihnen wissen ja schon, dass ich ein Faible für Johannes habe, der spricht gegenüber den paar Mal, die in den Evangelien von Wahrheit die Rede ist, spricht 55 Mal von Wahrheit in den Reden Jesu. Und wir kennen das. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus spricht von sich als Person, er ist die Wahrheit. Das ist für mich der genialste Zusammenschluss unseres modernen Denkens mit dem alttestamentlichen, was trägt denn? Was ist denn zuverlässig? Was ist nicht hinterfragbar? Das ist die Wahrheit in einer einzigen Person. Und das macht was mit uns. Wir brauchen vor der Wahrheit keine Angst haben. Da können Storys noch kommen. Was haben Sie jetzt über die Aliens? Haben Sie was gebracht? Ich weiß es gar nicht. Es war nur angekündigt, ob es noch extraterrestrisches Leben gibt. So, es gab gestern noch einen Vortrag noch darüber im Radio von ein paar Leuten, die dann gedacht haben, naja, und wenn es wäre, wäre ja ganz lustig. Oder sind wir nur einsam und allein in diesem Universum? What else? Was wissen wir davon? Nicht viel. Ist ganz originell, das zu denken und sich in Fantasie auszumalen, wie so ein Kerlchen aussehen könnte, das von einem grünen Planeten kommt. Oder so. Die Wahrheit, auf die wir uns verlassen, was unser Leben ausmacht, ist eine Person. Und das gibt uns ein Fundament, eine Sicherheit für unser Leben, wie wir es durch keine andere Wahrheit bekommen. Auch nicht durch irgendwelche großartigen Dogmen. Sondern ich klammer mich an diesen Jesus, weil ich sage, Jesus, ich kapiere es nicht. Ich habe keine Ahnung. Mir reicht, dass du es weißt. Ich klammer mich bloß an dich. Das ist ein Privileg, so leben zu dürfen. Natürlich gibt es immer wieder Punkte, vielleicht müssen wir da mal ein eigenes Thema draus machen, dass wir auch vor Entscheidungen oder vor Situationen gestellt werden, wo wir uns fragen, ist das jetzt nun von Gott oder nicht? Also die berühmte Frage nach der Unterscheidung der Geister, die uns bewegen. Das ist aber ein fettes, anderes Gebiet. Da müssen wir vielleicht mal später drüber reden. Mir ist wichtig, dass bei all dem Ganzen, was uns um die Ohren fliegt, durch unser Gehirn braust, von alles Mögliche, was uns auch verunsichern will, dass wir sagen müssen, ey, nee, ich gehöre zu der Insel der Seligen, die tatsächlich wissen, wer die Wahrheit ist. Eine Person. Den muss ich kennenlernen. Mit dem muss ich Beziehung pflegen. Und jetzt kommen wir zum letzten Sonntag zurück. Durch den werde ich authentisch. Das ist meine Wahrheit. Und er zieht mir an die Ohren, wenn ich lüge, obwohl ich es nicht muss. Das geht mit ihm nicht mehr gut zusammen. Da muss man dann schon akzeptieren, dass er korrigiert. Also von daher gesehen ist die ganze Frage nach dem, was heute noch wahr ist, ist ein wunderbares, eine wunderbare Einladung, sich auf diesen Jesus einzulassen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du wirklich die Wahrheit bist. Du bist unser Weg, du bist unser Leben. Das Leben mit dir ist tragfähig. Deine Wahrheit ist zuverlässig. Wir brauchen keine Zweifel und keine Ängste haben. Wir danken dir für das Leben mit dir. Und wir bitten dich, gib uns Gelegenheit, dieses Leben an andere Menschen weiterzugeben, die in dieser Welt immer mehr verunsichert werden. Amen.